Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, der brandneuen Europasendung von Radio Dreieckland. Ihr hört uns täglich von Montag bis Donnerstag um 18 Uhr mit Nachrichten und Hintergrundinformationen aus Europa. Auf der 102,3 oder im Livestream unter www.rdl.de. Zwei spannende Themen haben wir heute im Programm. Zum einen beschäftigen wir uns mit der Situation in den Niederlanden, wo die Regierungskoalition vor rund zwei Wochen an der Frage des Afghanistan-Einsatzes zerbrochen ist. Und wo daher im Sommer Neuwahlen anstehen. Vor allem vor dem Hintergrund der erstarkenden Rechten interessierte uns die Meinung unseres Korrespondenten Tobias Müller über die Situation in den Niederlanden. Außerdem fand am 1. März in verschiedenen europäischen Ländern ein Streik der Migrantinnen statt. Vor allem in Frankreich und Italien gingen Hunderttausende auf die Straße und demonstrierten gegen Rassismus und die besonders ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse, in die Migrantinnen sich allzu oft gezwungen sehen. Wir sprachen mit Niki von der antifaschistischen Linken in Berlin. Niki hat selbst in Italien gelebt und unterhält enge Kontakte zu verschiedenen politischen Gruppen dort. Von ihr hört ihr in der zweiten Hälfte der Sendung eine Einschätzung der migrantischen Proteste in Italien. Erst ein bisschen Musik und dann die Nachrichten. Übrigens kommt die GEMA-freie Musik für diese Sendung von Fatman on the Vibes und seinem Album Tetris Spirit. Dankeschön. EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso will Wachstum und Beschäftigung in Europa künftig zentral steuern. Unter dem Namen Europa 2020 hat er heute die neue Wirtschaftsstrategie der Kommission vorgestellt. Den Mitgliedstaaten werden darin Wachstumsziele vorgegeben. Die Umsetzung soll überwacht, Nichterfüllung der Vorgaben bestraft werden. Funktionieren soll die Kontrolle nach dem Vorbild des Stabilitäts- und Wirtschaftspakts, dessen Erfüllungsinstrument Defizitverfahren momentan gerade an Griechenland getestet wird. Europa 2020 zielt neben bereits beschlossenen Inhalten wie den Klimazielen der EU vor allem auf Wirtschaft und Arbeit. Der Anteil der Erwerbsfähigen mit Arbeit soll von derzeit 2/3 der Europäerinnen auf 75% steigen. Die Zahl der Menschen, die von Armut bedroht sind, soll dafür um 20 Millionen sinken. Den Mitgliedstaaten würden nach Barrosos Idee länderspezifische Ziele vorgegeben werden. Bei Nichtbefolgung können zunächst Warnungen und dann Sanktionen folgen. Hintergrund der neuen Strategie ist das Scheitern der gemeinsamen wirtschaftlichen Ziele, die bereits in der Lissabon-Strategie formuliert wurden. Durch die Wirtschafts- und Finanzkrise ist die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, sich die Wachstumsziele von der EU vorgeben zu lassen, wohl gewachsen. Die einzelnen Reaktionen auf eine sogenannte europäische Wirtschaftsregierung bleiben aber abzuwarten. Die deutsche Regierung reagierte zunächst zurückhaltend auf Barrosos Vorschlag. Deutsche Stärkehersteller fürchten den Druck der Öffentlichkeit. Trotz der gestrigen Zulassung der Genkartoffel Almflora durch die EU-Kommission wollen sie die Kartoffel nicht anbauen. Als Gründe geben Unternehmen wie die Emsland Stärke GmbH und die Firma Südstärke die mangelnde Akzeptanz genmanipulierter Produkte an. Umweltverbände warnen bereits länger vor dem Anbau von Almflora. Sie kritisieren, dass die Antibiotikaresistenz der Kartoffelsorte die Wirksamkeit von lebenswichtigen Antibiotika gefährden könne. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace forderte die Bundesregierung nun auf, Warnungen vor den gesundheitlichen und ökologischen Risiken ernst zu nehmen und den Anbau in Deutschland zu verbieten. Die EU-Kommission hatte Almflora am Dienstag zugelassen. Die Kartoffelsorte des Chemiekonzerns BASF darf demnach zu industriellen Zwecken und als Futtermittel angebaut werden. Die griechische Regierung hat offenbar ein Sparpaket in Höhe von 4,8 Milliarden Euro beschlossen. Auch wenn die Details noch nicht offiziell bekannt geworden sind, berichtet das staatliche griechische Fernsehen bereits konkret von harten Einschnitten. So soll der Mehrwertsteuersatz von 19% auf 21% angehoben werden, die Beamtengehälter um 10% gekürzt, Rentenzahlungen eingefroren werden. Steuern auf Genussmittel und Benzin sollen weiter erheblich ansteigen. Die Europäische Union verlangt von der Regierung in Athen die Neuverschuldung von derzeit 12,7% des Bruttoinlandsproduktes bis Ende 2012 unter die durch die Stabilitätskriterien erlaubte Marke von 3% zu drücken. Deutschland und EU begrüßen den geplanten rigorosen Sparkurs der griechischen Regierung. Dass Griechenlands Bevölkerung aber bereitwillig für die Schäden, die maßgeblich von Klientelpolitik und Korruption verursacht wurden, bezahlen, ist nicht zu erwarten. Die rund 300.000 Staatsbeamtinnen des griechischen Staates kündigten bereits einen 24-stündigen Streik für den 16. März an. Die afghanische Regierung plant, Journalisten Live-Berichte von Anschlagsorten zu verbieten. Damit will sie verhindern, dass die Taliban mithilfe der Fernsehbilder ihre Krieger dirigieren können. Präsidentensprecher Omar nennt noch einen weiteren Grund.
Wir wollen nicht, dass der Feind durch die Live-Bilder konkrete Befehle geben kann. Und wir wollen unsere Sicherheitskräfte und Zivilisten schützen, Journalisten eingeschlossen.
Der Nationale Journalistinnenverband riecht hier allerdings Zensur. So meint dessen Sprecher Abdul Hamid Mubares, dass die Berichterstattung über ihre Gewalttaten den Taliban grundsätzlich schade. Allerdings sei in den Fernsehbildern auch immer wieder die Schwäche der Sicherheitskräfte zu sehen. Deswegen wolle die Regierung Live-Berichte verbieten. Auch ein Sprecher der Taliban kritisierte das Verbot medienwirksam als Verstoß gegen die Pressefreiheit. Unter den Taliban hat es gar keine Presse gegeben, aber auch nach ihrem Sturz 2001 haben es Journalistinnen in Afghanistan schwer. Nicht nur die afghanische Regierung und ihr Sicherheitsapparat behindern die Medien, sondern auch Provinzfürsten, Drogenbarone, Taliban und nicht zuletzt die internationalen Truppen. In der aktuellen Rangliste von Reportern ohne Grenzen rangiert Afghanistan daher auf Platz 149 von 175 untersuchten Ländern. Kurz vor Frühlingsbeginn werden die Tage schon wieder kürzer. Grund ist das schwere Erdbeben in Chile am vergangenen Samstag. Laut der zur US-Weltraumbehörde NASA gehörigen Jet Propulsion Laboratory führte das Beben der Stärke 8,8 zu einer Verschiebung der Erdachse um 8 cm. Das hätte zur Folge, dass sich die Erdumdrehung beschleunigen würde. Die Tage würden künftig um 1,26 Mikrosekunden kürzer. Eine Mikrosekunde entspricht dem millionsten Teil einer Sekunde. Die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um ihre eigene Achse. Verändert sich deren Lage, verändern sich auch die Art der Rotation und damit entsprechend die Dauer der Tage. Bereits durch das Erdbeben der Stärke 9,1 im Dezember 2004 im Indischen Ozean hatte sich nach Angaben der NASA die Erdachse um rund 7 cm verschoben. Dadurch seien die Tage um 6,8 Mikrosekunden kürzer geworden.
Thank you.
Vor zwei Wochen zerbrach die niederländische Regierungskoalition aus Sozialdemokraten und Christdemokraten unter Ministerpräsident Jan-Peter Balkenende am Streit über eine Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes. Seitdem blickt Europa mit einiger Sorge auf die Niederlande. Denn, so wird gemutmaßt, die einstige liberal integrierende Vorzeigegesellschaft vollzieht eine Rechtswende, die sich in den im Sommer geplanten Neuwahlen deutlich niederschlagen könnte. Und in der Tat ist der Erfolgskurs der rechtspopulistischen PFAFA unter ihrem Chef Geert Wilders besorgniserregend. Bereits bei ihrer ersten Teilnahme an niederländischen Parlamentswahlen gewann die PFAFA 2006 aus dem Stand 6% der Stimmen und damit 9 der 150 Sitze. 3 Jahre später dann, im Europawahlkampf, machte die PFAFA mit krassen Forderungen auf sich aufmerksam. Die Einwanderung von Muslimen nach Europa müsse gestoppt werden. Bulgarien und Rumänien sollen aus der EU ausgeschlossen und die Türkei niemals aufgenommen werden. Generell müsse der Einfluss der EU auf ein Minimum beschränkt werden. Mit erschreckendem Erfolg. Prompt gewann Wilders für die PFAFA rund 15% der Stimmen und wurde so zweitstärkste Kraft der Niederlande im EU-Parlament. Die antimuslimischen Parolen der PFAFA haben in den Niederlanden längst zu einer Polarisierung der Öffentlichkeit geführt. Vor dem Hintergrund von Umfrageergebnissen, die das Bündnis um Geert Wilders bei den kommenden Neuwahlen im Sommer bei über 10% sehen, haben wir mit Tobias Müller gesprochen. Er arbeitet als Auslandskorrespondent unter anderem für die Taz, die Jungle World und die Wochenzeitung und beobachtet die Entwicklung der PFAFA seit deren spektakulärem Wahlerfolg.
Kannst du uns einen Überblick geben, was die politische Agenda der PFAFA ist?
Na, die PFAFA hat einige Hauptpunkte. Das ist zunächst mal die sogenannte Islamisierung zu stoppen. Dann ist es die Einwanderung zu begrenzen oder auch ganz zu stoppen. Die PFAFA sagt selber, dass sie die Einwanderung von sogenannten nicht-westlichen Allochtonen, also das niederländische Wort für Ausländer, stoppen wollen. Und eigentlich kann man dafür ausgehen, dass diese nicht-westlichen sogenannten Allochtonen-Ausländer ein Synonym für Muslime sind. Das ist ein sehr starker Punkt ihrer Agenda. Die PFAFA hat darüber hinaus eigentlich angefangen, auf sozialem Gebiet eigentlich eher eine neoliberale Agenda zu fahren. Ursprünglich kommt auch Wilders aus einer Ecke, die eigentlich eine rechtsliberal zu nennende Partei ist, die PFAFA Day, aus der auch viele andere berühmte Dissidenten kamen, die nachher als rechtspopulistische Politiker sehr viel Staub aufgewirbelt haben in den Niederlanden. Wilders kommt von dieser Partei, Wilders hat diese neoliberale Agenda eigentlich übernommen für seine Partei. So hat die PFAFA angefangen, das hat sich allerdings, und das ist ziemlich interessant, in den letzten, lassen wir sagen, 12 Monaten etwa verschoben. Also sie sind inzwischen sehr viel mehr dran, ihr soziales Profil zu schärfen und sind jetzt zum Beispiel eine der Hauptparteien, die sich immer versuchen zu profilieren als große Gegner der Anhebung des Rentenalters von 65 auf 67 Jahre. Das ist ein weiterer Punkt. Und in den, naja, gerade laufenden Kampagnen zu den Kommunalwahlen sieht man, dass sie auch eine sehr starke sicherheitspolitische Agenda haben. Also, dass sie in einer Stadt zum Beispiel sogenannte Stadtkommandos, die mit breiten Befugnissen die Polizei unterstützen sollen, einführen wollen und ähnliche Sachen mehr. Also man kann sagen, es ist Sicherheit, es ist weniger Neoliberalismus als ursprünglich mal, sondern es geht ein bisschen in eine soziale Richtung und natürlich ganz starker Punkt ist Anti-Islamisierung.
Wenn man PFAFA jetzt von außen betrachtet, liegt es eigentlich ziemlich nahe, die Partei so als eine Single-Issue-Partei zu betrachten. Wir haben im Vorgespräch aber schon mal gehört von dir, dass man mit so einer Betrachtung eigentlich Gefahr läuft, die Komplexität der PFAFA nicht ernst zu nehmen. Wie komplex ist die Partei denn?
Ja, sie ist in dem Sinne ziemlich komplex, denn wie gesagt, es gibt diese soziale Agenda, die sich auch ziemlich geändert hat in den letzten 1-2 Jahren. Die war so vorher nicht so ausgeprägt. Dann ein Punkt bei der PFAFA ist zum Beispiel, dass sie, wenn man sie jetzt mal wirklich auf, wie es viele ausländische Medien tun, zum Beispiel auf rechtsextreme Punkte reduzieren will oder in diese Schublade so stecken will, passt zum Beispiel, wenn man diese Schublade zumachen will, wird sich irgendwas sperren, denn die PFAFA wird von niederländischen Rechtsextremen und Nazis zum Beispiel sehr stark gedisst und angegriffen in Internetforen, da zum Beispiel Wilders persönlich, wie auch die PFAFA, einen ausgesprochenen Pro-Israel-Standpunkt vertritt, der außenpolitisch dann wieder sich mit vielen Sachen beißt, die Wilders und der Partei so zugeschrieben werden. Das sind einige der Sachen, weswegen sie komplexer sind, als sie wahrgenommen wird.
Welche gesellschaftlichen Milieus werden denn durch die Freiheitspartei angesprochen?
Ursprünglich ist es, was auf der Hand liegt, einfach eher dörfliche, eher ländliche, eher reaktionäre Milieus. Was sich auch gerade in den letzten 12 Monaten sehr geändert hat, ist, dass die PPF sehr viel mehr Zuspruch als früher erfährt in sogenannten gebildeten Milieus, ne, und Leuten mit akademischem oder sonstigen höheren Bildungsabschlüssen. Und das ist eine Sache, die liegt sehr stark einem vielleicht halben weiteren Agendapunkt, und den würde ich mal nennen, so eine Art Federführung im Kampf für die Meinungsfreiheit. Oder wenn man sich es etwas weiter fasst, der Konflikt zwischen Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit, wo die PFF durch den Einsatz von Wilders inzwischen auch als eigentlich eine große, wichtige Partei wahrgenommen wird, die sich in dieser Hinsicht engagiert.
Wie ist die PVV denn im rechtspopulistischen Spektrum Europas angeordnet? Gibt es da Kontakte?
Es gibt mit Sicherheit Kontakte. Wenn man zum Beispiel jetzt als Plattform Europa nimmt, als Vergleichs, Hintergrund Europa, dann gibt es in Europa zum Beispiel Bestrebungen im Europaparlament, ein entsprechendes Bündnis zu machen. Und die PFF zum Beispiel hat sich dieser Geschichte nie angeschlossen und das immer sehr klar gesagt. Was die PFF sehr wohl zumindest in Erwägung gezogen hat, ist so ein identitäres rechtes Bündnis. Wobei man da natürlich auch wieder sehr stark auf die Nuancen achten musste, denn identitär ja heutzutage auch oft nur eine Verschleierung ist von wirklich knallhart rassistischen Leuten.
Kannst du nochmal gerade auf den Punkt eingehen, warum argumentativ von Seiten der PVV kein Bündnis mit europäischen rechtsextremen Parteien eingegangen wird?
Wilders selber sagt immer, er lehnt diese Zuschreibung rechtsextrem eindeutig ab. So, das ist nicht, was er ist, das ist nicht, wie er sich sieht. Darum geht es ihm nicht. Das ist nicht seine Agenda. Also zunächst mal ist es eine Selbstzuschreibung, und es ist durchaus jemand, der ein deutliches Links-Rechts-Schema handhabt und der deutlich gegen linke Medien und gegen linke Gutmenschen und solche Rhetorik schon schießt, aber sich eindeutig vor dieser rechtsextremen Schublade verwehrt dagegen. Nun, wer würde das nicht tun, aber ich finde, Wilders, wenn man Wilders Agenda anguckt, sollte man damit wirklich so vorsichtig sein und es nuanciert betrachten. Es gibt durchaus Gründe, ihn in die Schublade zu stecken, es gibt durchaus Gründe, es sein zu lassen.
Bei allen Nuancen kann man ja aber doch feststellen, dass jetzt dieser relativ extreme Anti-Islamismus, wie ihn Wilders fährt, für die Niederlande in der öffentlichen Debatte was Neues ist. Inwiefern ist die PVV denn auch ein Ausdruck von längerfristigen gesellschaftlichen Wandlungstendenzen in den Niederlanden?
Wenn man das mal eindimensional von der zeitlichen Entwicklung her betrachtet, dann ist die PVV auf jeden Fall die Fortführung von Phänomenen, die man hatte, angefangen mit natürlich Pim Fortuyn, der 2002 hier auf der Bildfläche erschien. Zwischenzeitlich gab es Rita Verdonk, die ehemalige Integrationsministerin, die auch als ein Mann, ein Frau, in dem Fall Fraktion, ziemlich viel Staub aufgewirbelt hat, zum Teil sich anschickte, das Wildersche Elektrograd so abzugreifen. Das hat sich sehr stark wieder verlaufen. Diese Frau wird nicht mehr besonders viele Sitze, wie es im Moment aussieht, bekommen, aber auch mit einer ähnlichen Agenda, die allerdings mehr Anti-Immigration als spezifisch Anti-Islam war. Vor dem Hintergrund liegt es nahe, Wilders als sowas wie die dritte Welle von sowas zu begreifen. Was allerdings dann wieder nicht stimmt, denn Wilders ist selber schon mit dieser Agenda, lange bevor er die PFF gegründet hat, unterwegs. Das heißt, Wilders ist, wenn man so will, gleichzeitig die dritte Welle, die dritte Generation, und mit jeder Generation spitzt es sich dann auch wieder etwas mehr zu von der Radikalität, von der Rhetorik, als auch ein Vorläufer. Wilders ist auch sowas wie Fortuynismus avant la lettre. Und das hat er jetzt natürlich wieder sehr zugespitzt in den letzten Jahren.
Soweit Tobias Müller aus Amsterdam. Das Interview vor Ort führte Benedikt Strunz. In verschiedenen europäischen Ländern fand am 1. März ein Streik der Migrantinnen statt. Vor allem in Frankreich und in Italien gingen Hunderttausende auf die Straße und demonstrierten gegen Rassismus und die besonders ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse, in die Migrantinnen sich nur allzu oft gezwungen sehen. Wir sprachen mit Niki von der antifaschistischen Linken in Berlin. Niki hat selbst in Italien gelebt und unterhält enge Kontakte zu verschiedenen politischen Gruppen dort. Niki spricht über Bündnisstrategien und Gewerkschaften, über das Nord-Süd-Gefälle in Italien und die Bewertung der Proteste durch die politische Linke.
Ja, also ausgerufen wurde ja zum 1. März jetzt ein Streik der Migranten. Also es hieß 24 Stunden ohne uns und es wurde aufgerufen, nicht zur Arbeit zu gehen, aber auch nicht zu konsumieren etc. Das wurde organisiert von einer nationalen Organisationsform, die aber quasi ganz neu war, wo Gewerkschaften drin waren, linke Gruppen, Migrantengruppen etc. Da konnte irgendwie so jeder mitmachen, der wollte. Also die nennen sich einfach nur Comitato Primo Marz und
Komitee 1. März.
Genau. Das war die, die alles gesammelt hatten. Das war jetzt nichts, was sozusagen ganz national alles gesteuert hat, sondern ich hatte schon den Eindruck, dass sozusagen jede Stadt da sich eingebracht hat und dann eben auch einen unterschiedlichen Ausdruck hatte, ob das jetzt dann eher Politleute waren oder Gewerkschaftsleute oder Migranten. Dadurch hatte das natürlich immer ein bisschen einen unterschiedlichen Charakter.
Du hast mir vorhin schon gesagt, dass es da ein gewisses Nord-Süd-Gefälle gab. Wie hat sich denn das ausgewirkt?
Was passiert ist, ist, dass es zum einen einen wirklichen Streik gab, also am Arbeitsplatz, aber auch natürlich eine öffentliche Kundgebung oder Demos, also einen politischen Ausdruck auf der Straße. Und ich würde sagen, das hat viel mit diesem Nord-Süd-Gefälle in Italien zu tun. Und der Streik war erfolgreich hauptsächlich im Norden Italiens, also im Friaul, in der Lombardei, in der Emilia-Romagna und Ligurien. Das haben dort sozusagen die Basisgewerkschaften durchgesetzt. Es hat auch einfach ganz viel damit zu tun, dass natürlich nur im Norden migrantische Arbeiter wirklich einen regulären Arbeitsvertrag haben, wie alle, die im Süden arbeiten, in der Obsternte etc. Das ist ja hauptsächlich eine Schwarzarbeit. Da kann man dann eigentlich auch nicht wirklich streiken. Wie wir alle wissen, ist bei der Mafia auch noch ziemlich stark, also die Streikbedingungen im Süden sind ganz andere als im Norden. Deswegen hat es besonders gut im Norden geklappt.
Wie gut ging denn die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften?
Also die Gewerkschaften in Italien sind ja ein bisschen anders aufgestellt als in Deutschland. Das heißt, es gibt nicht so eine Einheitsgewerkschaften, sondern es geht auch nach politischer Gusto quasi. Und es gibt natürlich Basisgewerkschaften und die waren hier vor allen Dingen besonders involviert in diesem Streik und da hat die Zusammenarbeit sehr gut geklappt. Man muss sagen, dass also die großen Gewerkschaften in Italien sich gescheut haben, zum Streik aufzurufen und es ist ja auch nicht als Generalstreik deklariert worden, sondern man hat sozusagen den Firmen gestattet zu streiken, wenn sie streiken wollten. Aber das ist natürlich klar, dass das eine ganz andere Signalwirkung hat, wenn eine Gewerkschaft so an die Firma rantritt oder wenn sie sagt, der 1. März ist Generalstreik und niemand geht zur Arbeit.
Also du würdest sagen, die Basisgewerkschaften haben diesen Streik getragen?
Ja, auf jeden Fall. Aber man muss halt sehen, wo dann gestreikt wurde. Das waren vor allem Kooperativen, das waren kleine Firmen und das war auch im öffentlichen Sektor sozusagen, also da, wo sie eine Handhabe hatten auf die Leute. Und das ist auch nicht wie in Deutschland. In Deutschland kriegt man ja, wenn man bei Verdi Mitglied ist und streikt, seinen Lohn von der Gewerkschaft bezahlt. In Italien ist das nicht so. Also man verliert Lohn, indem man streikt.
Ja, insofern kann man schon als Erfolg werten, die Arbeitsniederlegungen in Italien?
Das auf jeden Fall. Also sowohl das Comitato del Primo Marzo wertet es als Erfolg, als auch viele linke Gruppen werten es als Erfolg. Es waren insgesamt italienweit gesehen 300.000 Personen auf den verschiedenen Demonstrationen anwesend. Es waren Demonstrationen und Kundgebungen in über 60 Städten in Italien. Das ist natürlich für Deutschland, denke ich, schon eine unvorstellbare Ausmaß.
Wie ist denn jetzt die Reaktion der Bevölkerung, der Medien, der Politik auf diesen Streik?
Wie wir ja wissen, ist die Mainstream-Medien in Italien sehr unter Berlusconis Fuchtel und da tut sich die Repubblica raus, linksliberales Blatt. Die haben da auch sehr wohlwollend über diesen Streik berichtet, den auch als Erfolg bewertet. Die Bevölkerung ist, also ich habe in jeder Stadt wurde sozusagen betont, dass Migranten und Italiener zusammen demonstriert haben. Das ist sicherlich so, weiß ja jeder, dass halt die Leute, die sich des Rassismus mehr bewusst sind, natürlich auch auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren und eben die Rassistischen zu Hause bleiben. Aber die Zahlen auf den Demos, gerade in Neapel waren es 20.000 Leute auf der Demo. Das hat natürlich sicherlich was damit zu tun, dass ja da im Januar auch diese großen Auseinandersetzungen gab, die ja sehr wohl auch zwischen Bevölkerung und Migranten verlaufen sind.
Also du meinst, dass deswegen jetzt mehr Leute sich nochmal zum Antirassismus bekannt haben oder dass mehr Migrantinnen sich deswegen nochmal auf die Straße getraut haben?
Ich denke, dass es mehr Migrantinnen, dass ihnen klarer ist, dass sie sich selbst organisieren müssen. Nach den Angriffen in Rosano haben die Migrantinnen sich angefangen, selbst zu organisieren. Die 100 Leute von denen leben heute in Rom und haben da sozusagen eine richtige Gruppe. Die nennen sich Laboratori Africani di Rosano a Roma, also die afrikanischen Arbeiter aus Rosano in Rom, die sich da treffen und die zum Beispiel auch jetzt am 1. März da die ersten Reihen der Demo gestellt haben. Also sozusagen, man sieht, dass es eine größere Autoorganisierung gibt. Aber ich denke auch, dass vor allem für linke Italiener klar ist, dass der Rassismus wirklich am Kochen ist und untermauert mit allen Sicherheitspaketen Berlusconis, mit einer faschistischen Partei in der Regierung, der Lega Nord, dass es wirklich an der Zeit ist, auch öffentlich symbolisch zu sagen, es reicht. Und das war es ja am 1. März. Es war ja vor allem eine symbolische Politik, die sozusagen eine große Beteiligung hatte, aber auch diesen Rassismus und diese Absage an den Rassismus sichtbar gemacht hat.
Dann kann man sagen, die Linke in Italien, die wertet jetzt die Proteste vom 1. März als Erfolg?
Na, das Problem liegt, dass die Linke in Italien leider sehr zersplittert ist und meistens nicht bereit ist, an einem Strang zu ziehen. Das haben sie jetzt in diesem Fall aber geschafft. Also wie ich ja gesagt habe, es waren Basisgewerkschaften, es waren migrantische Selbstorganisationen, es waren die Leute aus dem Centri Sociali, es waren aber auch die Post Disobedienti sozusagen. Alle waren in ihrer Region, haben sie was gemacht. Ich habe eine Kritik gehört und zwar war das eine Kritik sozusagen an diesem Aufspalten von Migranten und prekarisierten Arbeitern italienischer Herkunft, dass es Leuten, die mehr in Arbeitszusammenhängen stecken, natürlich sagt, wenn man einen Streik macht und einen Kampf am Arbeitsplatz organisieren will, dann wäre es besser, das nicht aufzuspalten in migrantische Arbeiter und italienische Arbeiter, weil dann, da geht es um dieselben Bedingungen.
Soweit eine Einschätzung von Niki über die migrantischen Proteste in Italien. Und das war's auch schon wieder mit Fokus Europa am Mittwoch. Verantwortlich für die Sendung waren Julia und
Nils und Henne.
Im Anschluss hört ihr ZIP FM, das Nachrichtenmagazin der Freien Radios. Tschüss.